Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Guerilla FM. Wir sind schon bei unserer 13. Ausgabe der Glücksfolge. Bei uns, bei mir sind wie immer unsere lieben Gastgeber und zwar
Petra Ohn
und Anthony Ohn
von der Guerilla Marketing Group hier in Berlin. Wir waren beim vierten Schritt angelangt. Vierter von sechs Schritten im Marketing, Überzeugung. Darum soll es auch in dieser Folge wieder gehen. Was haben wir bisher gehört? Was haben wir bisher gelernt? Du hattest ja erklärt, dass viele Bestandteile im Verkauf bis heute hin aus dem letzten Jahrhundert noch stammen und aus Situationen, die es ja heute eigentlich so nicht mehr gibt, nämlich Verkauf unter Druck, wenn ich nicht so und so viel loswerde, dann kann ich mir faktisch nichts zu essen kaufen. Und viele von diesen Verkaufspraktiken haben es ja bis heute sogar überlebt.
Ja, Andi, die größte Herausforderung bei diesen Verkaufstechniken ist natürlich die, es gibt Einkauf- und Verkaufssituationen, wo es durchaus Sinn machen kann, solche Techniken zu verwenden. Wenn ich jemanden auf dem Flohmarkt mir gegenüberstehen habe und der soll jetzt eins meiner Flohmarktgegenstände kaufen, dann kann meine Verkaufstechnik sich nicht darauf beziehen, dass ich jetzt über viele lange Schritte den jetzt motiviere mit vielen Besuchen, weil der steht jetzt einmal da und dann kauft er da die Sache oder kauft sie nicht. Und damit er die kauft, helfen diese Techniken, die uralt sind, immer noch Leute zu motivieren, diesen Impuls nachzugehen. Das funktioniert. Es funktioniert nicht mehr, wenn ich komplexe Produkte habe, wo der Kunde nicht sofort impulsmäßig kauft. Im Einzelhandel, wenn ich den Laden betrete und an der Theke stehe und da ist jemand, der sich mit mir unterhält, da brauche ich diese Techniken. Wenn ich aber ganz normal so Verkaufssituationen habe in einem Dienstleistungsumfeld, da funktioniert das nicht mehr.
Okay. Also der Kern der letzten Folge war das Stellen der richtigen Fragen, wenn man einen Kunden vor sich hat. Das Einkreisen seines Bedarfs abzuchecken, was genau möchte er von mir, von meinem Produkt, was erwartet er, welchen Wunsch soll ihm mein Produkt erfüllen? Das war ja der Schlusspunkt beim letzten Mal.
Genau.
Und wie geht's jetzt weiter? Das ist ja schon ein wichtiger Schritt, dass ich mir darüber mal aktiv Gedanken mache, auch am Telefon. Ich denke schon, dass das für jeden sehr, sehr wichtig ist, festzustellen, was das Gegenüber eben genau am Produkt haben will oder braucht. Was muss man denn noch alles wissen zum Thema Überzeugung?
Ja, zur Frage Überzeugung gibt es natürlich unendlich viele Sachen zu sagen. Überzeugung ist ja ein sehr weites Feld. Und was interessant ist, dass die Psychologen in der Zwischenzeit Handwerkszeug liefern, was genau wissenschaftlich untersucht, was genau überzeugt ein Gegenüber. Welche sozialen Zwänge oder Hilfsmittel kann ich einsetzen, um jemanden zu überzeugen und welche Sachen funktionieren heutzutage?
Soziale Zwänge?
Aha, soziale Zwänge, die mir helfen, wenn ich weiß, welche das sind, den anderen dazu zu bringen, dass er etwas kauft und sich vielleicht sogar noch gut fühlt, dass das macht. Selbst wenn ich ihn dahin, wenn man so will, manipuliert habe oder in die Richtung geschoben habe, wo ich ihn hinhaben will.
Ist sozialer Zwang wie, dass wir in der vierten Klasse alle irgendwie die und die Marke haben mussten, um cool zu sein, oder?
Ja, das ist dann Gruppenzwang. Aber sozialer Zwang, ich kann das ja mal erklären, weil es gibt einen Wissenschaftler aus Amerika, Robert Cialdini oder Cialdini, je nachdem, wie man den aussprechen will. Und der hat ein Buch geschrieben vor vielen Jahren, was der Klassiker in der Thematik Überzeugung ist. Das Buch heißt auf Englisch logischerweise genau so, Influence, also Einfluss, und der beschreibt nur, wie man Einfluss nimmt auf andere Menschen, welche Situationen dazu führen, dass man beeinflusst wird und wie wir darauf reagieren. Und eins der ersten Prinzipien, was er dort verwendet, das sind insgesamt 6 oder 7, ist Erwiderung. Also der Widerhall von dem, was ein anderer tut. Und das Beispiel kennt jeder. Es ist Weihnachten, es klingelt an der Tür, du machst die Tür auf und der, der dir gegenübersteht, ist mit dir bekannt, ein Freund, Freundin und hat ein Geschenk für dich und du hast keins. Und was ist der erste Impuls, den wir dann haben?
Naja, wir fühlen uns irgendwie dem anderen verpflichtet, richtig? Das nennt man unter anderem auch Reziprozität. Vielleicht hat das schon mal der ein oder andere gehört. Und ich habe ein aktuelles Beispiel parat. Und zwar sind wir Tageszeitungsabonnent und unsere Zusteller schon seit Jahren schicken uns Ostern und Weihnachten, stecken die uns eine handgeschriebene Karte in den Briefkasten, so circa 10 Tage vorher. Und zu Ostern jetzt gerade war die Karte auch mit einem Häschen versehen. Sie war selbst geschrieben. Der Umriss der Zeichnung war kopiert und ausgemalt war das Ganze mit Filzstift. Nun habe ich die Zustellerin zufällig einen Morgen sehr früh getroffen und habe mich dann bedankt und dann stand auch Telefonnummer und die Adresse mit drauf. Und ich dachte, aha, das ist ja interessant, bloß wie soll man denn dort Geld platzieren? Also am Briefkasten kleben wollte ich es nicht unbedingt. Und dann haben wir uns kurz mal kennengelernt, die Hand gegeben. Ich habe mich bedankt für die Post, habe gesagt, finde ich total nett, dass sie die ganzen letzten Jahre uns immer separate Post in den Briefkasten gesteckt haben. Und sie hat gesagt, übrigens, sie hat das selber ausgemalt. Das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, es hätte ein Kind gemacht. Sie hätte das Kind eingespannt. Total süß. Und dann habe ich gedacht, umso netter noch. Die hat sich persönlich eben so viel Mühe gemacht. Und dann habe ich den 2 Tage später oder eine Woche später habe ich dann mit ihr verabredet, dass ich sehr früh morgens dann eben Geld in Umschlag an den Briefkasten kleben würde, habe ich dann auch getan. Die haben sich gleich mit dem netten Post-it auf dieser Zeitungstagesausgabe dann bedankt und fand ich toll. Also ich fühlte mich schon verpflichtet, nach all den Malen, wo ich es nicht geschafft habe, denen doch auch mal ein Trinkgeld zu geben, obwohl ich ja für die Zeitung bezahle.
Was wiederzugeben. So, wie ist das jetzt in meinem Beispiel, Andi? Du stehst also an dieser Wohnungstür, machst auf, da steht jemand, den du gut kennst, aber für den du kein Weihnachtsgeschenk hast, von dem bekommst du eins. Was ist dein erster Impuls?
Ja, ich würde mich, glaube ich, fast sogar so ein bisschen schämen. Aber dann würde ich im zweiten Schritt kenntlich machen, du, das konnte ich ja jetzt nicht ahnen.
Und was willst du dann aber auf jeden Fall tun? Normalerweise.
Ja, na, mich rächen. Also, das sozusagen, wenn man so will, wieder gut machen.
Und genau das ist das Konzept von Erwiderung. Manche Leute haben, weil sie diese Situation ein paar Mal durchlebt haben, eine eigene Geschenkekiste, wo sie dann pauschal brauchbare Geschenke zu Weihnachten schon mal vorrätig haben.
Diese das habe ich auch. Doch, das habe ich auch.
Und wenn jemand kommt, kannst
du dann... Aber die habe ich nicht aus Weitblick, sondern die habe ich aufgrund der Qualität einiger Geschenke, die ich selbst erhalten habe.
Ja, das gibt's auch noch. Aber das ist ja ein anderes Konzept. Also man geht hin und schenkt dann auch was und manchmal schenkt man noch viel mehr, als man selber bekommen hat, weil man eben dieses Gefühl hat, oh Gott, der andere hatte ein Geschenk und ich hatte nichts und jetzt will ich es gut machen, dann will ich es gleich doppelt gut machen. Und dieses Konzept der Erwiderung ist eines der wirksamsten Konzepte und das ist zum Beispiel ein sozialer Zwang. Gibt ja eigentlich keinen Grund dafür, oder? Also ich meine, wir kriegen es beigebracht. Wir kommen nicht auf die Welt und sagen von vornherein, oh, wenn ich was bekomme, muss ich was wiedergeben. Und das ist in allen Kulturen so, dass wir von der Gesellschaft erzogen werden, etwas zurückzugeben. Und wie kann ich das jetzt im Marketing nutzen? Weil das ist ja die Frage, oder im Verkauf. Indem ich dem Kunden etwas gebe, ohne dass er offensichtlich zuerst etwas zurückgeben muss. Das führt, was Wertvolles in Anführungszeichen, das führt dazu, dass er sich verpflichtet fühlt. Wenn er sich verpflichtet fühlt, wird er es gut machen und in vielen Fällen kauft er was. So, und da gibt es viele Jahre ein erfolgreiches Konzept, kennt man vielleicht noch aus dem Stadtbild Hare Krishna, die Hare Krishna-Sekte, die durch die Stadt tanzt in ihren orangenen Kostümen und dann immer Hare Krishna singt und so, ja. Das ist ja nun im Normalfall für die meisten wahrscheinlich nicht das Übliche, mit denen sich zu unterhalten und die irgendwie in diesem Kreis sich zu begeben und mit denen zu tun zu haben. Und die sammeln ja unter anderem für ihre Arbeit oder für ihre Gemeinschaft Geld. Und die machen das, indem die immer was verschenken. Da sind die sehr erfolgreich. Also die gehen hin und schenken jemand Schallplatte, ich habe mal von denen eine Schallplatte geschenkt bekommen oder eine Rose, eine Blume. Ja, also die verschenken Passanten, die da vorbeigehen, etwas. Natürlich, was ist unsere soziale Erwiderung? Ich habe nichts zu schenken. Was mache ich?
Geld geben.
Gebe ich vielleicht doch Geld. Was im Normalfall je nach Höhe dann höher ist als natürlich der Wert von dem, was derjenige selber bekommen hat. Das ist also eines der erfolgreichsten Konzepte. Das ist das gleiche beim, wenn man so will, Geld sammeln in der U-Bahn oder im öffentlichen Nahverkehr. Gibt es Leute, die stehen einfach da und sagen, ich bin arm und bitte gebt mir was und halten einfach den Becher hin. Und es gibt welche, die machen Musik und weil die uns unterhalten, kostenlos, werfen wir eine Münze und der verdient hoffentlich mehr damit.
Und auch da habe ich mal was erlebt auf einer S-Bahn-Fahrt zum Flughafen Schönefeld. Da war ein Herr mit einem kleinen Jungen. Und der kleine Junge, der hat getanzt, göttlich, und Mundharmonika gespielt dazu. Und der hat es so drauf gehabt, sein Publikum zu fesseln. Der hat, nachdem alle schon Geld gegeben hatten, hat er noch zwei Zugaben gegeben. Und die Leute, ich eingeschlossen, wir haben nochmal Geld gegeben und haben uns alle köstlich amüsiert und sind gut gelaunt am Flughafen Schönefeld angekommen.
Ja.
Funktioniert.
So, und jetzt ist natürlich eine der ersten Aufgaben, jetzt zu sagen, was kann ich denn meinem Kunden geben? Andi, irgendeine Idee? Was kann man denn seinem Kunden geben? Oder wo hat jemand das schon selber erlebt, dass er was bekommen hat? Wenn wir jetzt nicht den Straßenmusikanten nehmen und nicht die Hare Krishna-Sekte nehmen, die ja vielleicht Ausnahmen sind.
Naja, mir fallen als Beispiele ein, das, was ich auch recht ungewöhnlich fand, bei uns der Steuerberater immer wieder Sachen zu Weihnachten schickt. Mhm. Also wenn man zwar auch deutlich sieht, dass es standardisiert ist, aber doch recht großzügig. Naja, und ansonsten, denke ich, hat es ja in die Kultur so ein bisschen Einzug genommen, dass man ja tatsächlich auch mal höherwertige Werbegeschenke nimmt, ne? Mhm. Also auch schon in der Phase der Akquisition, dass man dann sagt, ich schicke Ihnen mal eine Infomappe und da ist irgendwie was Besonderes drin, was einen Mehrwert hat, sei es bloß ein hochwertiger Kuli mit meinem Namen drauf oder sowas.
Ja. Und der entscheidende Punkt bei solchen, zum Beispiel Werbegeschenken, ist immer, Sie müssen dieser Zielgruppe nutzen. Also ein hochwertiges Werbegeschenk an sich hat noch keinen Effekt, wenn es mir nicht gelingt, dass derjenige das auch behalten will, also der in der Zielgruppe ist. Also wenn er ganz viele Werbegeschenke macht und die landen dann in den Kinderzimmern der Eltern, die beruflich mit jemandem zu tun hatten. Und die haben dann den tollen Kuli von dem Pharmaunternehmen, wenn das Ärzte sind oder so, und die Kinder schreiben oder malen damit auf ihren Blöcken rum. Aber das ist, er hat natürlich nicht den Effekt, was wir ja wollen, ist, dass der Arzt den Kugelschreiber behält oder was immer er da bekommt, um sich daran zu erinnern und nicht der Sohn, der erst in 30, 40 Jahren vielleicht Arzt wird. Ja.
Ich glaube, dass selbst so etwas scheinbar Profanes wie Zeit und Rat, und zwar kostenfrei für den anderen, auch so etwas in der Art ist. Wenn man es denn auch wirklich aus ganzem Herzen macht und mit zutiefster eigener Überzeugung und nicht als Manipulationsinstrument. Also aus meiner eigenen Erfahrung rückblickend kann ich nur sagen, wenn ich, und das ist so, versuche aus ganzem Herzen den Leuten zu helfen, irgendwann kommt irgendwas zurück. Aber ich tue das nicht, damit was zurückkommt, aber es kommt was zurück.
Als Marketier sage ich, also ich habe kein Problem, ich manipuliere das und sage, ich tue was Gutes, dann kommt was zurück. Ja. Was kann ich als Dienstleister machen, wenn ich dieses Prinzip der Erwiderung nutzen möchte, um meine Interessenten zu Kunden zu machen? Was könnte ich denen sozusagen schenken? Petra meint ja, ja, man kann Zeit verschenken. Man kann einen Gutschein verschenken. Und da ist zum Beispiel so, dass ich glaube, dass man seine Leistung selber, wenn möglich, nicht verschenken sollte, weil damit entwertet man die ja, ja. Also wenn ich jetzt sage, ein 50% Gutschein, dann gewöhnt der Kunde sich ja nur dran, dass er das billiger bekommt, als er sonst bekommt. Das kann helfen, aber das ist natürlich auf Dauer keine große Hilfe, wenn ich ihn Rabatt kaufe.
Na, das könnte auch sowas sein wie ein Check-Gutschein von Material oder was auch immer. Es könnte ja sowas sein wie eine Vorstufe zu deiner eigentlichen Beratung. Zum Beispiel als Dienstleister.
Das könnte was sein. Was könnte es noch sein? Andi, irgendeine Idee?
Da fällt mir viel ein. Ich habe da auch schon vieles erlebt. Es ist nur manches, finde ich, dann auch an der Grenze.
Erzähl mal eins, was an der Grenze für dich war, wo du sagst, das hat vielleicht funktioniert, aber fand ich irgendwie, buh.
Also das Krasseste fand ich, da ging es mir dann auch richtig schlecht, da ging es mir auch danach noch schlecht. Das war, ich weiß nicht, ob es das inzwischen noch gibt, früher gab es das öfter, dass du in irgendeinem Restaurant sitzt und dann kommen irgendwelche Leute da rein, ein oder zwei, die Hardcore-Variante dann noch mit Kind. Und stellen die da irgendwie so ein Ü-Ei-Simpson oder irgendwas auf den Tisch?
Ah, ja, ja, ja.
Mit so einem Zettel, irgendwie, mir geht's voll mies, ich würde es dir ja gern sagen, aber leider kann ich auch nicht reden und überhaupt. Und dann, das steht da so nicht, aber sinngemäß, wenn du irgendwie einen Funken Anstand und Mitleid für einen anderen Menschen hast, dann legst du jetzt Geld hin. Und dann gehen die nach 2 Minuten wieder rum und räumen dann entweder ihre Simpsons wieder ab oder eben Geld. Und das fand ich echt schon super geschmacklos reziprok.
Das ist die Perversion des Prinzips. Basiert natürlich auf dem gleichen Konzept. Ich stelle da so ein 5-Cent Plastikfigur hin und erwarte dann, dass derjenige mir Geld dafür gibt. Und es funktioniert. Jetzt zurück, hat jemand ein Beispiel von jemandem im Business, was funktioniert? Hat und was nicht grenzwertig ist oder perverse Umkehrung?
Also ich habe es schon ein paar Mal erlebt. Zum Beispiel, wenn du Handwerker hast, die du nur einlädst, guck dir das mal an, mach mal einen Kostenvoranschlag, da geht es mit der Reziprozität ja schon los, dann ist der gekommen, dann ist der die 4 Treppen hoch, dann hat er sich das alles angesehen, hat sich die Mühe gemacht, das aufzuschreiben und sich Gedanken gemacht, das würde ich so machen, das würde ich so machen, und wenn dann am Schluss sagst, oh nee, ein anderer ist billiger, ist auch ein doofes Gefühl, also sowas kenne ich, oder auch Autowerkstatt ist ein Beispiel, da haben wir neulich jemanden gebeten, könnten Sie mal mitkommen und diesen Wagen angucken, wir würden gerne Gebrauchtwagen kaufen, kennen uns da aber gar nicht aus. Und der ist halt mitgekommen, hat sich 2 Stunden den Wagen angesehen, hat gesagt, hier ist so und hier ist so und hier ist so. Und wollte dann anschließend nichts dafür haben, von wegen, ach nee, ist so Service bei uns. Da habe ich auch gedacht, oh meine Herren, wenn mit dem Wagen mal was ist, dann gehen wir aber gefälligst dahin, und zwar Dalli.
Okay, das heißt also, da sehen wir dieses Beispiel in Aktion, der kommt und macht was, sagt am Schluss, ich will kein Geld dafür, weil damit wäre ich ja entschuldet, wenn man so will. Ja, ich hätte sozusagen keine Schuld mehr bei dem.
Zumal wir auch damit gerechnet hatten, also der sollte das gar nicht umsonst machen, wir kannten den ja gar nicht.
Und jetzt ist aber so, dass du im Gefühl hast, wenn ich was mit dem Auto hätte, dann gehe ich dahin, weil ich es auch in Anführungszeichen wieder gut machen will, dass der so viel Aufwand hatte, ohne dass er dafür was bekommen hat.
Absolut.
Und das funktioniert hervorragend. Also daran sieht man es. Was auch gut funktioniert, ist, wenn, wer hat zum Beispiel sich auf einer Webseite schon mal irgendwo eingetragen, weil man dafür was im Gegenzug bekommen hat. Also es gibt ein kostenloses Audio-Interview, was man bekommt, wenn man sich registriert zu einem Thema, was zu dem Newsletter passt. Oder so. Ja, die Amerikaner machen das ganz toll. Wenn man dort sich einschreibt für einen Newsletter, bekommt man im Gegenzug als Köder vorher so ein Geschenk. Ein PDF mit irgendwelchen tollen Infos, ein Report, irgendwas Spezielles oder eben ein Audiodatei, ein Audiofile, den man dann sich anhören kann. Eine Checkliste und so weiter. Ja, und wenn ich die dann haben will, dann trage ich mich dafür ein. Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Ich verspreche dir was ganz Tolles, und wenn du mir was gibst, kriegst du dafür was Tolles zurück.
Aber zieht es denn dann noch? Also das, ich habe sowas auch 1-2 Mal gemacht. Da gab es irgendwo so Mustervorlagen für ich weiß es wirklich nicht mehr, ja. Und da hieß es, na gut, registriere dich hier mit E-Mail und bla. Und dann kriegst du da Zugang, und der kostet auch nichts.
Ja.
Also da muss ich sagen, das finde ich einen interessanten Schritt, der hoffentlich nicht zu philosophisch ist, aber da muss man sagen, es kommt natürlich auch darauf an, diese Reziprozität funktioniert ja nur, wenn der andere das auch als Wert anerkennt. Und da habe ich gedacht, also weißt du, das finde ich jetzt echt total lästig, dass ich mich da eintragen soll, nur um dieses blöde PDF eben zu bekommen. Ja, also da hatte ich eben nicht das Gefühl, oh, die geben mir was. Also das fand ich in dem Beispiel nicht. Es kommt eben immer auch darauf an, wie gesagt, wo drin der andere einen Wert sieht.
Genau. Und ich glaube, Andi, genau das ist der Kern. Wenn ich was haben will, dann muss ich dem anderen einen großen Wert dafür geben. Oder wie Petra vorhin sagte, vielleicht sogar ohne die Grunderwartung, der muss mir jetzt sofort was zurückgeben. Wenn ich jetzt diese Checkliste zwar als nützlich, aber nicht so super nützlich empfinde und dafür dann mich da eintragen und registrieren muss, dann finde ich es lästig, und dann funktioniert es auch nicht besonders doll. Wenn ich aber denke, dass derjenige mir was Tolles gibt, wo ich normalerweise woanders vielleicht Geld bezahlen würde oder was mir auch einen wirklichen Wert vermittelt, dann gebe ich meine Daten gerne raus, und dafür bekomme ich dann eben dieses für mich Wertvolle. Was wiederum heißt, es muss was Wertvolles für die Zielgruppe sein, nur dann funktioniert's, ja. Und auf eine Art tun wir das natürlich an anderen Stellen auch. Wenn jetzt jemand als Spezialist einen Artikel schreibt und stellt den ins Internet, dann hofft er natürlich damit, dass er damit bekannt wird, dass die Leute, die den Artikel lesen, Nutzen daraus haben, dann sagen, jetzt gucke ich mir mal seine Webseite an. Und wenn der das sehr häufig macht und sehr produktiv darin ist, dann kommen sehr viele Leute zurück. Ich glaube da schon, dass das funktioniert. Ja.
Okay, ich denke, das ist ein interessantes Thema, über das man noch eine ganze Weile nachdenken kann. Und das soll ja auch bei uns nicht zu kurz kommen. Insofern zum Schluss, wie immer, die heiß erwartete Hausaufgabe von dir, Toni.
Ja, Andi, was könnte das sein, was du deinen Kunden in deiner Zielgruppe geben könntest, was die als einen Wert empfinden, unabhängig davon, ob du was sofort zurückbekommst? Also was könnte etwas sein, was du denjenigen gibst? Und vielleicht versuchst du mal 20 Sachen zu sammeln, eine Liste zu machen mit 20 Punkten, wo du sagst, das wären alles Sachen, die ich jemandem geben könnte. Ich könnte jemandem einen Artikel zu dem Thema geben, ich könnte jemand was anderes geben.
Okay, aber darf ich als Beispiel eins noch sagen, was ich schon mache?
Ja.
Also bei uns, wenn jemand Interesse an so einem Podcast hat, dann setzen wir uns meistens hin und machen so 5 bis 7 Minuten eine Demoaufnahme. Sei es jetzt für einen Steuerberater oder für jemanden, der Finanzprodukte verkaufen will, und sprechen dem einfach aus seinem Thema 4, 5 Minuten und schicken ihm das als CD und sagen, so ungefähr könnte sich dann auch dein späterer Podcast anhören. Mhm. Ist das ein gutes Beispiel?
Machen wir das richtig? Das ist ein gutes Beispiel. Das wäre so eins davon.
Bis jetzt hat sich aber da keiner so schuldig gefühlt, dass er eine dicke Bestellung rausgelassen hat. Muss ich auch sagen.
Ja, wobei es eben nicht darum geht, dass man sofort sagt, ich mache das jetzt und dann passiert gleich was.
Ein dankbares Pack.
Nein, es ist mehr. Es ist eben nur ein Konzept, wie man Menschen beeinflusst. Und wir sehen, dass es funktioniert. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich diese eine Regel nehmen und die anpassen auf mein Geschäft? Was kann ich für jemanden tun? Was funktioniert? Zum Beispiel auch Checklisten funktionieren. Das ist eine einfache Sache. Das wäre noch was, dass ich sage, wie produziert man einen Podcast? Eine Checkliste. Die 20 wichtigsten Sachen. Ja, so. Oder ich könnte einen Artikel schreiben, die 13 größten Fehler bei der Produktion von Podcasts. Dann ist das so ein kleiner Report zu dem Thema, welche Fehler es gibt, immer mit der Implikation, wenn der die Fehler kennt, dann kennt er auch den Weg, wie man es richtig macht. Ja, so. Und die Aufgabe ist recht einfach, 20 Sachen sich zu überlegen, die man dem Kunden, dem potenziellen Kunden oder dem Kunden geben kann, die für den anderen wertvoll sein könnten.
Also sprich, wie nutze ich den Effekt der Reziprozität für mich?
Wie nutze ich den Effekt der Reziprozität oder Erwiderung aus?
Alles klar. Dann machen wir Schluss für diese Woche. Hören uns demnächst wieder. Ich freue mich, dass ich bei euch sein durfte. Und danke auch an euch Hörer. Bis zur nächsten Woche. Seid dabei. Und wie immer wird nicht vergessen.
Ach, Mensch, Andi, Stichwort vergessen. Ich habe noch was vergessen.
Und zwar den Veranstaltungshinweis.
Genau. Und zwar könnte es ja den einen oder anderen Hörer interessieren. Am Donnerstag, den 26. Mai 2009. Findet in Berlin das Seminar Professionell Verhandeln statt. Das ist ein offenes Seminar und da wir das Thema Überzeugung gerade haben, das hat ja auch was mit Verhandeln zu tun, könnte das sich lohnen für den einen oder anderen Hörer, da mal auf unsere Website zu gucken und den Inhalt anzuschauen. www.guerilla.de.
Und wie immer dran denken,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.